Fritz. Podcast. Theresa Sickert. Trackback.
Leider war heute nicht die beste Woche für die Netzpolitik. Und zwar ist das Leistungsschutzrecht nicht nur vom Bundestag kürzlich angenommen worden, sondern gestern auch im Bundesrat hat es ja den ganzen Prozess passiert. Und wir haben oft über das Leistungsschutzrecht bei Trackback berichtet und auch darüber, warum das Leistungsschutzrecht zu kritisieren ist und was es halt auch für euch bedeutet. Und im Blog zur Sendung, da findet ihr nochmal alle Beiträge, die wir in den vergangenen Monaten so zum Leistungsschutzrecht euch präsentiert haben, alle zusammengestellt. Aber wir starten jetzt erstmal gut gelaunt in Trackback. Wie jede Woche haben wir natürlich auch bei Trackback die volle Ladung Netzmusik für euch. Das heißt, 7 neue Songs aus dem Netz unter der Creative Commons Lizenz oder auch kurz der CC-Lizenz, die ihr euch also kostenlos runterladen könnt. Und den Anfang machen heute Celebration aus Baltimore. Und den Kern der Band bilden die Sängerin Katrina Ford und der Drummer David Burgander. Aber eigentlich wird der Rest der Band nämlich immer munter und durchweg fröhlich durchgetauscht. Die Band selber sagt von sich, sie seien oder machen eine Musikrichtung, die sich Psychedelic Soul nennt, was auch immer das sein kann. Aber ich sag euch eins, es ist ganz, ganz tolle Musik und sie gibt es kostenlos im Netz.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Schaffen es jede Woche ein paar Links aus dem Netz, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Und diese Woche ganz vorne mit dabei das Leistungsschutzrecht und präsentiert werden euch die Linktipps von Wayne Schlegel.
Das umstrittene Leistungsschutzrecht tritt in Kraft. Nachdem der Bundestag das Gesetz bereits verabschiedet hatte, hat es nun auch der Bundesrat durchgewunken. Allerdings mit folgender Einschränkung. Das Leistungsschutzrecht muss nach der Wahl im September überarbeitet werden, berichtet Spiegel Online. Kritiker hatten allerdings gehofft, dass das Gesetz vor der nächsten Wahl gar nicht mehr zustande kommt. Das Zentrum für digitalen Fortschritt D64 hat ein spannendes Plugin für WordPress-Blogger entwickelt. Wer auf einen Link eines Leistungsschutzrechtsunterstützers klickt, wird automatisch auf eine Infoseite zum mittlerweile verabschiedeten Leistungsschutzrecht umgeleitet. Die Aufklärung über das Gesetz lohnt immer noch. Die nächste Legislaturperiode kommt und dann könnten die Karten auch für das Leistungsschutzrecht neu gemischt werden. Angezeigt wegen der Verbreitung von Pornografie im Internet. Das ist einer Bloggerin passiert, weil sie in einem Fetisch-Blogpost ein scheinbar einschlägiges Artikelbild verwendete. Erschreckend ist die Geschichte, wie es zu der Anzeige kam. Die Bloggerin hatte zuvor mehrfach online Mord- und Vergewaltigungsdrohungen erhalten und sich daraufhin an die Polizei gewandt. Den Polizisten musste sie erstmal erklären, was ein Blog und dieses Twitter ist. Geholfen wurde der Bloggerin nicht, stattdessen ermittelt man nun gegen sie selbst wegen einem Bild. Da habt ihr mal ein paar Videos zu viel übers Smartphone gestreamt und schon ist eure Surfgeschwindigkeit gedrosselt. Total nervig. Genau das könnte nach Informationen des Fanboys-Podcasts auch ab Mai mit eurem Internetanschluss zu Hause passieren. Angeblich plant die Telekom eine Drosselung der DSL-Anschlüsse, wenn ihr ein bestimmtes Datenvolumen überschreitet. Die Telekom dementierte, dass es aktuell solche Pläne gäbe, schloss sie aber für die Zukunft auch nicht aus. Im Netz was nachschlagen, Mails verschicken, Termine koordinieren, Blogartikel abonnieren, das und noch viel mehr machen viele von euch allein mit Diensten von Google. Der Blogger Leo Babauta findet die Vorstellung, von einem Anbieter so abhängig zu sein, ziemlich gruselig und hat das Experiment gewagt, sich komplett von Google loszusagen. Für den Umstieg brauchte er nur einen Tag und auf seinem Blog präsentiert er euch die Alternativen zu den Google-Angeboten. Nach einem halben Jahr ist Leo allerdings wieder Google rückfällig geworden. 62% der amerikanischen Büroarbeiter essen ihr Mittagessen an ihrem Arbeitsplatz, wo sie den ganzen Tag sitzen. So ein Untertitel des Blogs Sad Desk Lunch. Auf der Seite werden euch die traurigsten Anblicke von Fastfood, Tütensuppen und Automaten-Sandwiches auf Schreibtischen und vor Computermonitoren präsentiert. Irgendwie eklig und trotzdem erkennt sich doch fast jeder darin wieder. Zumindest hin und wieder im Stress die Mittagspause mit aufgewärmtem Fraß am Schreibtisch verbracht zu haben. Beruhigend, dass andere das auch so machen.
Trackback.fritz.de, das ist das Blog zur Sendung. Und da findet ihr nochmal alle Links zu den Linktipps, die wir euch eben hier vorgestellt haben. Ja, ja, seid morgens aufgestanden, habt direkt mal was bei Facebook gepostet und dann kommt ihr abends nach Hause, loggt euch wieder ein und dann, ja, ist der Post weg. Und dann wundert ihr euch wahrscheinlich so, hat Facebook den etwa gelöscht? Genau das ist dem WDR-Talk-Moderator Jürgen Domian passiert. Der hatte was über den Papst geschrieben und dann hat Facebook diesen Post tatsächlich gelöscht, weil er wohl den Richtlinien von Facebook nicht entsprochen hat. Und Domian hat gegenüber die Fritz die Geschichte so erklärt.
Naja, ich erkläre mir das so, dass es wahrscheinlich aus sehr konservativen, erzkonservativen Kreisen der Kirche Beschwerden bei Facebook gab, obwohl beide Texte völlig in Ordnung sind als Meinungsäußerung. Und das wahrscheinlich schon ausreicht, um so einen Vorgang in Gang zu setzen.
Ob das tatsächlich so der Fall gewesen sein könnte und warum Facebook überhaupt Posts löscht, das wollte ich von Konrad Weber wissen. Der schreibt auch unter anderem beim Social Media Watch Blog. Und deswegen habe ich ihn gefragt, wie schnell passiert es denn, dass so eine Beschwerde auf Facebook tatsächlich dazu führt, dass ein Post auch wirklich gelöscht wird?
Ja, das ist eigentlich schon das große Problem, weil das weiß eigentlich gar niemand so genau, wie das funktioniert und wie schnell das funktioniert. Facebook will sich da eigentlich ein bisschen schützen und natürlich auch seine Nutzer, damit die nicht irgendwelchen Mobbing-Attacken zum Opfer kommen. aber oft wird dann eben etwas gelöscht, wie jetzt bei Jürgen Domian, was man eigentlich sich darüber streiten kann, ob das wirklich löschenswert war oder nicht.
Passiert denn sowas automatisch oder sitzt da halt ein Mitarbeiter davor, guckt sich den Post an und entscheidet, der muss weg oder eben nicht?
Facebook sagt von sich selbst, dass das nicht automatisch geschehe, dass da eine Person dahinter steht, die das dann auch nachprüft. Aber es gibt natürlich bei 900 Millionen Nutzern, kann da natürlich nicht jede einzelne Post oder jedes einzelne Bild kontrolliert werden. Und deshalb gibt es so eine Meldenfunktion, wo andere Nutzer dann eigentlich einen Inhalt auch bei Facebook eben melden können und zeigen, dass da was nicht stimmt. Und dort gab es oft auch so ein bisschen die Unklarheit, ob dann einfach mit häufigen Melde-Button, die geklickt werden, dann einfach das Bild oder der Inhalt auch automatisch gelöscht wird. Facebook sagt da zwar, dass immer eine Person das noch überprüft, aber beim Fall von Jürgen Domian war man sich da nicht so sicher, ob das wirklich geschah.
Facebook ist ja nun ein privater Anbieter und darf eigentlich deshalb selber entscheiden, was auf der Plattform eben nun stehen darf oder nicht. Aber warum war dann jetzt die Empörung dann so groß, dass das gelöscht wurde, obwohl ja Facebook eigentlich das Recht dazu hat?
Genau, das ist ja vielleicht auch das Problem, denke ich, weil häufig und viele Leute denken auch, dass eben gerade, was sie in Social Media tun, sei das auf Twitter oder auf Facebook, dann eben auch zur öffentlichen Meinungsbildung gehört, beziehungsweise, dass dort eben jeder all das posten darf und kann, was er eben möchte. Das ist vielleicht auch ein bisschen ein Irrglaube, der dann eben zu dieser großen Empörung führte, weil natürlich eben diese Plattformen, das sind eigentlich ein private Unternehmen dann eben auch selbst bestimmen können und mit ihren eigenen Nutzungsrechten auch bestimmen können, was da online steht und was nicht.
Hältst du es denn selber für bedenklich, dass Facebook solche Sachen eben löscht? Weil trotzdem hat natürlich Facebook eine sehr, sehr große Reichweite.
Genau, das ist auch das große Problem dort eigentlich, weil man immer mehr nicht wirklich genau weiß, wann eben jetzt etwas gelöscht werden sollte, wirklich zwingendermaßen, weil das einfach auch ein Inhalt ist, der eben jemanden diskreditiert oder vielleicht sogar irgendwie zu Gewalt aufruft. Oder ob das jetzt ein Inhalt ist, der zur freien Meinungsäußerung beiträgt. Und diese Schnittstelle oder diese Gratwanderung ist wirklich sehr eng. Also da weiß man nicht so genau, beziehungsweise das ist dann eben auch in der öffentlichen Debatte dann auch immer so ein Streitpunkt.
Keiner weiß also eigentlich so genau, wann und wie schnell Facebook-Posts gelöscht werden. So viel steht aber fest, prinzipiell dürfen sie das erstmal. Wenn ihr lieber unabhängig von Drittanbietern wie Facebook zum Beispiel sein wollt, weil ihr nicht wollt, dass eure Posts irgendwo im Netz verschwinden, dann ist eine gute Variante, sich einen eigenen Webspace aufzusetzen. Und genau darum soll es dann auch in 10 Minuten nochmal gehen. Da sprechen wir nochmal ein bisschen genauer darüber, wie ihr euch unabhängig von Drittanbietern wie Facebook, Google oder anderen Netzleuten hier bewegen könnt. Das alles gleich bei Trackback. Und jetzt erstmal ein bisschen Netzmusik.
Something, someone I can never live alone inside of you. If I fake it to the left, move it to the right, keeping left of center, I'm holding in the middle with you. So tell me what you want. Thank you.
we are together, our two worlds did collide. Build it up with someone, something I can never live alone when I'm with you. So we make it to the top, higher than the clouds. Nothing got between us, no one. Living all my life, we'll last with you, yeah. So tell me what you want, 'cause life is good. Let's build on what we have. You know I think we should. I'd rather be alone.
Wissen wir nicht über Derek Clegg. Der hat zwar eine Facebook-Page, der hat auch eine Website und er hat auch eine Bandcamp-Page, aber eigentlich lässt sich darauf nicht wirklich irgendwas lesen über diesen guten Mann, außer dass er aus der Chicago kommt. Und wenn er aber eben diesem Song fleißig gelauscht habt, dann habt ihr zumindest gehört, dass er ein Singer-Songwriter ist und wirklich ganz wunderbare Musik macht. Und deswegen empfehle ich euch doch einfach mal diesen Song Life is Good oder vielleicht auch ein paar seiner anderen Songs kostenlos aus dem Netz runterzuladen. Und den Link dazu, den findet ihr natürlich wieder im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Die Apps auf eurem Smartphone, eure Musik, Bücher, Filme, eure ganzen Mails, stellt euch vor, das wäre alles auf einen Schlag einfach so mal weg. Genau das ist gerade einem Redakteur von Giga passiert, denn dem wurde sein Account bei Google gesperrt. Der hatte da eigentlich so sein ganzes Netzleben mehr oder weniger in der Cloud drin. Und ja, dann war halt irgendwie einfach alles weg. Aber es geht auch ohne Drittanbieter, wie zum Beispiel Google. Das sagt zumindest der Blogger Matthias Bauer. Und wie das funktionieren soll, ne, das wollte ich nochmal genauer von ihm wissen und habe ihn deswegen gefragt. Also, mal abgesehen davon, dass ich natürlich im schlimmsten Fall nicht mehr meine ganzen Daten habe, inwieweit ist es dann trotzdem noch bedenklich, dass ich abhängig bin von solchen wie Google?
Ich begebe mich in so eine Abhängigkeit nicht nur mit meinen Daten rein. Also je nachdem, welche Daten ich abgebe, desto bedenklicher ist es oder eben auch nicht. Wenn das jetzt irgendwelche kleinen Updates sind oder meine Punkte stand irgendeinem Facebook-Spiel, dann ist es sicherlich zu verschmerzen, wenn man die verliert oder nicht mehr zugreifen kann. Aber wenn ich mein ganzes Leben oder meine Identität an andere Anbieter auslagere, wo ich im besten Fall nicht mal dafür zahle, also auch gar keine Möglichkeiten habe, irgendwie dagegen vorzugehen, wenn sie das einstellen oder löschen wollen, dann habe ich vielleicht ein Problem.
Wie kann ich denn meine Daten außerhalb von so einem Anbieter sichern, wenn ich eben auf der sicheren Seite sein will, dass mir genau das eben nicht passiert?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann natürlich zum einen gleich damit anfangen, meine Daten gar nicht erst an solche Provider zu geben. Also nicht eine @gmail.com-Adresse zu kommunizieren zum Beispiel, sondern eine eigene Domain zu registrieren, was recht einfach möglich ist, und die meinetwegen auf Gmail hinzuleiten. Aber falls dann mein Gmail weg ist, habe ich halt immer noch eine nutzbare Mailadresse. Oder ich kann meine Musik natürlich auf meiner lokalen Festplatte speichern und nicht unbedingt in die Cloud legen oder auf ein iTunes-Match oder so. Ich kann meinen Kalender selbst pflegen, lokal auf meinem Rechner, und dann irgendwo hin synchronisieren, statt ihn irgendwo zu pflegen und dann vielleicht zu backuppen. Oder natürlich, ich ziehe mir einfach regelmäßig meine Daten runter, damit ich im Zweifelsfall, wenn etwas eingestellt wird, noch was damit anfangen kann.
Das bedeutet aber auch, dass ich ja eigentlich wahnsinnig viel Speicherplatz bei mir zu Hause irgendwie bunkern muss, oder?
Das kommt darauf an, was man speichert. Es gibt ja Daten, die man recht einfach wiederherstellen kann. Das sind meistens so externe Daten, die, wenn ich zum Beispiel Filme kaufe oder Musik kaufe, das wäre zwar schade, wenn das weg wäre, aber es wäre halt ein bisschen Aufwand, es wiederherzukriegen, aber es ist möglich. Wenn hingegen meine E-Mail-Postfach zum Beispiel komplett weg wäre oder ich halt meine Identitäten im Netz nicht mehr nutzen kann, weil sie eben in der Einflussgewalt von Dritten liegen, dann habe ich das entweder schwer oder es ist mir ganz unmöglich, das irgendwie wieder gut zu machen.
Es klingt ja erstmal so, als wäre es prinzipiell relativ einfach, das auch auf anderem Wege eben zu machen. Ist es denn aber tatsächlich so, dass also der, ich sag mal, durchschnittliche Nutzer firm genug ist, um alle seine Daten über einen eigenen Server laufen zu lassen?
Das ist es leider noch nicht, meiner Meinung nach. Und das ist etwas, wo wir irgendwie kollektiv als Netzgemeinde auch ein bisschen versagt haben. Es ist natürlich für die meisten Leute viel einfacher, zu Facebook zu gehen, sich dort einzuloggen, sich auf anderen Seiten mit Facebook einzuloggen, seine Mails in Gmail zu packen, hat eine schöne Android-App und eine schöne iPhone-App für und alles ist wunderbar. Und es ist doch noch deutlich komplexer, sowas einmal einzurichten. Da müssen wir auf jeden Fall dran arbeiten. Aber wenn man sieht, dass es früher ja auch anders ging, da waren die Daten zwar auch nicht bei mir lokal unbedingt, aber sie waren wenigstens groß verteilt. Das heißt, da konnte nicht ein Anbieter einen Dienst runterfahren und plötzlich waren 100 Leute oder 1000 Leute oder 100 Millionen Leute ohne ihre E-Mail oder ohne ihre Kalender oder ohne ihre Identität im Netz. Das ist natürlich ganz andere Größenordnung.
Was empfiehlst du denn Leuten, die jetzt vielleicht nicht von sich aus wissen, wie sie solche Sachen dann eben anstellen?
Also die einfachste und mächtigste Sache, die ich Ihnen empfehlen kann, ist wirklich eine eigene Domain zu registrieren. Das ist sehr einfach und recht günstig möglich und diese dann auf einen Webspace-Provider aufzuschalten. Das geht zur Not auch mit anderen größeren Anbietern, die einem einfach ermöglichen, eigene Domains dorthin zeigen zu lassen. Aber wenn ich die Domain erstmal selber habe, kann ich im Zweifelsfall einfach die Sachen woanders hin zeigen lassen und kann sie weiter nutzen. Ich muss dann aber eben auch bereit sein, zum Beispiel zu einem lokalen Provider zu gehen mit meinem Webspace. Das sind Leute, die sind ansprechbar, die sind irgendwie lokal, die bieten aber auch nicht die gleiche Anzahl von Apps oder die gleiche Einfachheit der Nutzung vielleicht. Und ich muss wahrscheinlich dafür ein bisschen mehr zahlen als für ein kostenloses Gmail-Postfach.
Die beste Variante trotzdem noch, um von Drittanbietern unabhängig zu sein, leider auch nicht ganz so einfach, ist es halt, einen eigenen Webspace zu haben. Vielleicht habt ihr ja ein paar Freunde, die euch dabei helfen können, das Ganze einzurichten. Ansonsten haben wir euch auch im Blog zur Sendung einen Artikel verlinkt, wie ihr zum Beispiel Google-frei werdet und auch andere Anleitungen im Netz, wenn ihr bestimmte Dienste einfach selber hosten wollt.
Fritz. Theresa Sickert. Trackback.
In wenigen Minuten geht es hier um die D-Mail und natürlich auch noch in dieser halben Stunde das bereits zum Anfang der Sendung heraufbeschworene Thema: keine Nazis im Netz.
Fritz Trackback.
Ich hatte letztens gerade wieder so eine Diskussion mit einem Freund und zwar habe ich mich darüber aufgeregt, wie rückschrittlich eigentlich unsere Behörden sind. Die sind irgendwie immer noch nicht im digitalen Zeitalter angekommen. Fast alles muss man irgendwie noch per Brief abschicken. Ja, es gibt kaum elektronische Kommunikation. Aber das soll sich jetzt zumindest in Zukunft verbessern und die Bundesregierung will die elektronische Kommunikation vorantreiben und möchte die sogenannte D-Mail zum Standardverfahren dabei machen. Die ist aber nicht Ende zu Ende verschlüsselt. Das heißt, andere Leute können zumindest relativ leicht mitlesen, was ihr da verschickt. Linus Neumann vom Blog Netzpolitik, der hat sich genauer damit beschäftigt und mit dem möchte ich jetzt darüber sprechen und deswegen ist er bei mir hier auch in der Leitung drin. Hallo!
Hallo, schönen guten Abend.
Also die E-Mail, die kennen wir ja alle. Aber was genau ist jetzt eine D-Mail?
Na, eigentlich das Gleiche. Das Problem bei E-Mail ist ja, dass es eigentlich jeder anbieten kann. Jeder sagen kann, hier, ich bin jetzt ein E-Mail-Provider und das funktioniert. Es gibt da keinen Standard, wie sicher oder wie gut so ein E-Mail-Provider überhaupt funktioniert. Und dafür hat das BSI schon vor ein paar Jahren dann eben diesen D-Mail-Standard gemacht. Das ist ein langes, langes Dokument, womit sich ein Anbieter zertifizieren lassen kann zu einem D-Mail-Anbieter. Das ist dann also das Gleiche wie E-Mail, läuft parallel dazu, nur der Anbieter hat sich eben zertifizieren lassen, dass dieser Dienst den Anforderungen für D-Mail genügt.
Was werden da für Informationen in Zukunft per D-Mail verschickt werden?
Das ist jetzt gerade genau die Streitfrage. Man möchte möglichst die gesamte Verwaltung darauf umstellen oder es zumindest den Bürgern ermöglichen, beispielsweise nicht mehr beim Bürgeramt anstehen zu müssen, diese Karten, diese Nummern da zu ziehen und diesen ganzen zu, sondern halt einfach per D-Mail so diesen klassischen Verwaltungskram irgendwie regeln zu können, Steuererklärungen einreichen, Führerschein beantragen, Sozialdatenkram, all solche Sachen sollen also darüber dann laufen. Und dafür will man eben ein standardisiertes, sicheres Verfahren haben.
Das ist aber ja genau der Knackpunkt. Man sendet ja scheinbar doch relativ sensible Daten damit dann rüber. Und eigentlich ist das Verfahren ja nicht so sicher. Was genau ist denn da das Problem?
Also das Problem ist, dass diese D-Mails dem heutigen Sicherheitsstand eines guten E-Mail-Providers entsprechen nur. Und möchten ja eigentlich besser sein. Das heißt, wenn ich eine D-Mail losschicke, ich sitze also zu Hause, schreibe die, dann wird sie erstmal verschlüsselt an meinen Provider geschickt, der sie dort entschlüsselt, wieder neu verschlüsselt, an den Provider des Empfängers sendet, der sie dort wieder entschlüsselt und wieder neu verschlüsselt und an den Empfänger sendet, der sie eigentlich bekommen soll. Das heißt, sie haben unterwegs zwei Stationen, die den Inhalt meiner D-Mail mitlesen und dort auch speichern, nämlich bei mir im Gesendet-Ordner und bei meinem Empfänger im Empfangsordner. Und da es relativ wenige D-Mail-Provider gibt und die Behörde, also der Bund sogar nur ein einzelnes Gateway dafür haben will, heißt das, wir haben dann relativ wenige Server, auf denen sehr, sehr viele, sehr relevante Informationen ist. Und ein Verfahren, was die E-Mail so verschlüsselt auf meinem Computer, dass der Empfänger wirklich wieder lesen kann, würde halt diesem Problem begegnen und es nicht so attraktiv machen für Angreifer, sich um diese wenigen D-Mail-Server, ich glaube im Moment gibt es 5 zertifizierte Anbieter, sich auf die zu konzentrieren, um die anzugreifen und da potenziell eben sehr wichtige oder sehr interessante Informationen zu entziehen.
Nun ist aber eine vernünftige Verschlüsselung, so will ich es mal nennen, nicht unbedingt jetzt das Neueste vom Neuesten. Wie kommt es dazu, dass jetzt trotzdem so eine eher unsichere Variante zum Einsatz kommt? Oder zum Einsatz kommen kann?
Ja, also ich war am Mittwoch bei einer Anhörung im Innenausschuss des Bundestages und das Hauptargument, was da vorgebracht wurde, war, dass ein Ende-zu-Ende-Verschlüsselungsverfahren für die Nutzer einen Zusatzaufwand bedeutet und sie die Gefahr sehen, dass es dadurch zu weniger Nutzung der D-Mail kommt. Dieser Aufwand steht natürlich eigentlich in keiner nennenswerten Relation dazu, tatsächlich zu einem Amt zu gehen und sich dort anzustellen. Insofern sei ihnen zugestanden, dass man ruhig 3-4 Klicks mehr machen müsste, einmalig beim Einrichten eines D-Mail-Kontos, dafür aber eben eine sehr viel höhere Sicherheit hätte. Das ist also die offizielle Begründung, es wäre zu kompliziert. Dieses Argument gilt eigentlich nicht so wirklich. Was es noch an Überlegungen gibt oder was eigentlich relativ offenkundig ist, ist, dass wahrscheinlich die Regierung nicht unbedingt ein sicheres Kommunikationsmedium zertifizieren möchte, auf das sie dann selber keinen Zugriff hat, was also das Entschlüsseln und Überwachen dieser Kommunikation anginge. Insofern, diese Vermutung steht im Raum, wurde natürlich da jetzt nicht so vorgebracht, dass man als Regierung eben nicht unbedingt jetzt sich anschicken möchte, die Bevölkerung mit einem verschlüsselten Kommunikationsmedium auszustatten per Default. Ja.
Wenn ich jetzt aber damit nicht einverstanden bin und sage, mir ist das alles zu unsicher, ich will da meine Daten gar nicht mit der D-Mail versenden, kann ich das trotzdem einfach weiterhin per Post machen, auch wenn es für mich vielleicht mehr Aufwand bedeutet?
Das wird auch in Zukunft möglich sein. Der Knackpunkt ist eigentlich, dass du zumindest nicht die Möglichkeit haben wirst, das auf einem anderen elektronischen Wege zu tun. Wir haben im Moment mehrere Gesetzesentwürfe, die genau diesem Umstand, dass die D-Mail nicht ausreichend sicher ist für diese Daten, versuchen dadurch Rechnung zu tragen, dass jetzt unsere Gesetze geändert werden. Also nach dem aktuellen Stand dürftest du auch nicht per D-Mail zum Beispiel Steuerdaten transportieren. Das ist also dieses Verfahren ist nicht ausreichend sicher, um dem heutigen Anspruch an Sicherheit zu genügen. Und man bemüht sich jetzt eben darum, oder der momentan diskutierte Gesetzesentwurf soll also den jetzigen Anspruch des Gesetzes senken, sodass es für D-Mail geht. Das sind also einfach Absätze, wo dann immer gesagt wird, darf man alles nicht, außer es ist D-Mail. Bei D-Mail ist es zwar auch nicht verschlüsselt, aber das dürfen wir. Und dann hättest du natürlich auf dem elektronischen Wege nur die Ausnahmeregelung für D-Mail und für nichts anderes.
Dann bleibt zu hoffen, dass die D-Mail sich also positiv weiterentwickelt, bevor sie tatsächlich dann zum Einsatz kommt. Noch ist nicht klar, ob und wann die D-Mail uns wirklich erwarten wird. Und leider mit der Überwachung nicht genug. Diese Woche gab es auch die Verabschiedung zum Gesetz zur Bestandsdatenauskunft. Und da wurde gesagt oder da ist beschlossen worden, dass deutsche Behörden auch auf eure IP-Adressen, Telefonnummern oder Passwörter zugreifen können, wo natürlich sich auch sehr, sehr viele sensible Daten befinden. Und wenn ihr euch dazu nochmal genauer informieren wollt, dann könnt ihr natürlich ins Blog zur Sendung gehen. Trackback.fritz.de ist die Adresse dazu.
ABC. ABC. POV. POV. MTV. 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 POV. Coffee. Meal. YMC, MTV, coffee, meal, YMC, POV, breathe, look at me, wash your feet, please my tea, ABC, POV, MTV. ABC, ABC, POV, POV, MTV, 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 POV, coffee, meal, YMC, MTV, coffee, meal, YMC, POV, breathe, look at me, wash your feet, please my tea, ABC, POV, MTV. POV. 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 MTV. POV. ABC, ABC, POV, POV, MTV, 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 POV. POV.
Vor kurzem ist das Netlabel Starquake 2 Jahre alt geworden und feiert das Ganze nun mit einem Sampler, und zwar heißt dieser Second Candle. Da drauf sind 10 Songs, die zeigen, warum Starquake bei uns also ganz, ganz schnell ins Herz hineingekommen ist. Mit dabei sind neue Songs von The Crossfaders oder auch Zero Call, also quasi Trackback-Lieblingsmusik, kann man so sagen. Und gerade eben habt ihr Is mit MTV gehört, also ein neuer Künstler, aber auf jeden Fall auch sehr hörenswert. Und deswegen empfehlen wir euch nochmal den Link, wo euch das Ganze runterladen könnt, und den findet ihr im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Ihr stolpert auf Facebook über ein Bild von Adolf Hitler und darunter steht "Did I leave the oven on?" Ja, kann man lustig finden, eigentlich aber eher schwierig, denn es ist eine Anspielung auf Massenvernichtung von Juden und das Ganze getarnt unter dem Mantel des Humors. Und das ist eigentlich so eine typische Variante, die sich häufiger Neonazis im Netz bedienen, um auf sich aufmerksam zu machen. Und die Antonio Amadeo Stiftung, die hat gerade eine Broschüre rausgebracht mit was für Strategien sich Neonazis ebenso im Netz bewegen und wie man dem am besten begegnet. Und deswegen habe ich mit Anne Groß von der Antonio Amadeo Stiftung gesprochen und wollte von ihr wissen, was sind denn genau diese Strategien der Neonazis, um auf Social Media Kanälen wie Facebook auf sich aufmerksam zu machen?
Neonazis haben ganz verschiedene Strategien, zum Teil subtil, zum Teil sehr offensichtlich auf Jugendliche zuzugehen in den sozialen Netzwerken. Das ist zum Beispiel das Thema Kindesmissbrauch, ein sehr emotionales Thema, mit dem sie versuchen, Jugendliche zu ködern. Das ist der Bereich Umweltschutz, das ist der Bereich, den sie immer so schön Patriotismus nennen, wo sie versuchen, Jugendliche davon zu überzeugen, dass Nationalstolz nichts Verkehrtes ist. Es sind aber auch Humorseiten, mit denen geködert wird. Und da gibt es ganz unterschiedliche Arten und Weisen und man muss ganz oft 2-3 Mal hinsehen, um das genau zu erkennen.
Wie kann ich dann so eine Seite, ich sag mal, mehr oder weniger entlarven? Also gibt es so bestimmte Anhaltspunkte, wo man sagen kann, irgendwie so eine Liste ABC, wenn das jetzt irgendwie alles gebündelt auftritt, dann sollte ich doch ein bisschen vorsichtig sein?
Es gibt auf jeden Fall so ein paar Stichworte, bei denen man genauer hingucken könnte. Also zum Beispiel ist die Forderung nach der Todesstrafe bei uns verboten. Also es spricht einfach gegen die Demokratie. Insofern würde ich bei der Forderung nach der Todesstrafe schon mal näher hinschauen, wer fordert das eigentlich gerade. Ein anderes Stichwort ist zum Beispiel, wenn es um Umweltschutz geht und es geht dann plötzlich um Heimatschutz. Das ist auch so ein Slogan von Neonazis, Umweltschutz ist Heimatschutz. Da geht es denen dann darum, die deutsche Eiche zu schützen und vor Einwanderung auch im Bereich Umweltschutz zu warnen. Und da würde ich genauer hingucken, wenn zum Beispiel immer migrantische Täter angeführt werden, wenn es immer um deutsche Opfer geht. Das sind so Stichworte, auch da kann man näher hinschauen. Wenn es um Humor geht, der vielleicht eine ganz bestimmte Bevölkerungsgruppe angreift, würde ich auch näher hinsehen. Oder was eben auch so Themen sind, die immer wieder bei Neonazis auftauchen, ist so ein Bereich der Islamfeindlichkeit, also wenn es immer gegen Menschen mit des muslimischen Glaubens geht, auch da würde ich auf jeden Fall darauf achten. Wer steckt dahinter? Ist das eine ernst gemeinte Kritik oder geht es da um Hetze?
Wenn ich also so eine Seite jetzt entdeckt habe, ich habe sie sozusagen als Seite mit rechtsradikalem Inhalt entlarvt, was mache ich dann? Melde ich das bei Facebook? Wie geht das? Was mache ich?
Es gibt bei Facebook zum Beispiel die Möglichkeit, immer rechts oben an dem Post ist so ein Kreuz oder auch ein kleines Rädchen. Da kann man draufklicken und dann wird man zur Meldefunktion weitergeleitet. Das heißt, wenn es eine strafrechtlich relevante Seite ist, zum Beispiel wenn da sehr rassistische Dinge gepostet werden, sehr menschenfeindliche Inhalte sind, dann kann man die an Facebook melden und das würde ich auch jedem empfehlen. Das ist nämlich anonym. Das heißt, derjenige oder diejenige, der da was Blödes gepostet hat, erfährt gar nicht, wer das gemeldet hat. Das ist eine Variante. Die andere Variante ist, wenn man zum Beispiel feststellt, dass Freunde auf Facebook die Seite geliked haben, die einem da missfällt oder vielleicht auch ein Foto mit geliked haben, was einem missfällt, die jeweiligen Freundinnen und Freunde darauf mal anzusprechen, also zu schreiben, warum hast du das geliked, weißt du eigentlich, wer dahinter steckt, ist dir eigentlich bewusst, dass das eine Kampagne von Neonazis ist oder dass das eine Neonazi-Strategie ist, die da gerade verbreitet wird. Ganz oft sind es Leute, die in diese Fallen geraten, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben und dann auch erst einfach aufgeklärt werden müssen.
Anna Groß von der Antonio Amadeo Stiftung setzt sich für demokratische Kultur ein und die haben auch eine Broschüre rausgebracht über Neonazis im Netz. Und wenn ihr vielleicht auch Freunde habt, die sich vielleicht auf solchen Seiten rumtreiben und dort was posten, dann findet ihr auch in dieser Broschüre Material dazu, wie ihr dem am besten begegnet. Den Link dazu findet ihr natürlich im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. We'll be right back. das Konzept hinter Wackstar steht. Der französische Produzent arbeitet schon seit längerem an dem passenden Soundtrack zu seinen düsteren Traumwelten. Dunkel und kalt sollen sie nämlich sein, bevölkert von Cyberpunks. Und was passt da besser als der anständige Elektropop, den ihr auch gerade im Song Soleil Levant gehört habt. Und ich finde ja, Wackstar erinnert dabei so ein bisschen an Daft Punk oder auch an Kavinsky. Ist jetzt aber auch nicht das Schlechteste, muss man ja auch dazu sagen. Und wenn es euch genauso gut gefallen hat, dann ladet euch doch den Song einfach runter und den Link dazu gibt's natürlich im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Jede Woche stellen wir hier bei Trackback einen Blog vor und natürlich auch den Blogger, der dieses Blog betreibt. Und wir wollen alles über das Blog wissen und natürlich auch über den Menschen, der dahinter steht. Und wir suchen uns da aber nicht irgendwen aus, sondern wir lassen uns immer den Blogger privat dieser Woche von dem Blogger privat der Vorwoche empfehlen. Und in der letzten Woche war hier Smilla Dankert bei mir vom Anders Anziehen Blog und die hat uns folgendes Blog empfohlen.
Ich habe mich entschieden, den Konsum vorzuschlagen. Das ist der Peter Marwitz und ein sehr interessanter Blog, der sich eben kritisch mit Verbrauch, Konsum, Werbung und all diesen Lobbyismus, solchen Dingen auseinandersetzt.
Genau, und der Slogan dieses Blogs lautet Forum für kreative Konsumkritik und was das bedeutet, das möchte ich jetzt erstmal von ihm wissen. Erst einmal, hallo Peter.
Hallo, guten Abend.
Also, was kann ich mir jetzt unter Forum für kreative Konsumkritik vorstellen? Was ist daran kreativ?
Also kreativ ist es eigentlich, einen anderen Umgang mit der Konsumkultur zu sehen, als der uns so von den Medien normalerweise vorgesetzt wird, indem man halt hauptsächlich shoppen soll und indem die schöne, glänzende Oberfläche halt das ist, was wir quasi als Verbraucher sehen und verstehen sollen.
Wie ist es überhaupt zu diesem Blog gekommen? Hast du beruflich auch irgendwas mit dieser ganzen Geschichte zu tun oder interessiert es dich einfach nur?
Also beruflich nicht wirklich. Ich habe zwar mal Marketing studiert, also das heißt, ich habe so ein bisschen mit Werbung noch was mitbekommen. Aber im Prinzip kam das eigentlich, weil ich ein interessantes Buch gelesen habe, Culture Jamming von Kalle Lassen und das so mein Unbehagen, das ich schon seit Jahren mit mir rumtrug, mit der ganzen Wirtschaftsform und so quasi gut zum Ausdruck brachte. Und ich dachte mir, da müsste man auch mal selber was machen dazu, ja.
Was ist denn so gerade aktuell das Thema, was dich am meisten beschäftigt oder vielleicht aufregt, wo du sagst, boah, geht gar nicht, da müssen wir unbedingt mal drüber reden?
Also das Schlimmste, was ich in den letzten Wochen hatte, vielleicht sogar das Schlimmste, was ich überhaupt je in dem Blog hatte, also das Deprimierendste, war so eine Guerilla-Aktion Agraprofit. Das hatte Bioland zusammen mit der Fair Trade Organisation gemacht, wo sie auf einen Wochenmarkt einen Stand gestellt haben von einer fiktiven Firma, die Agraprofit hieß und die Produkte vertrieb, also vermeintliche Produkte von Agraprofit und mit 100% Transparenz warb. Und dort haben sie den Leuten eben wirklich gesagt, ja, die Schokolade ist mit ist Kinderarbeit, da steckt Kinderarbeit dahinter, nur so können wir den Preis so niedrig halten, aber sie wollen es auch so günstig. Und alles haben genau gesagt, was da über alles so tatsächlich normalerweise auch in solchen Produkten drinsteckt. Und das Schlimme war, dass die Leute dann begeistert zugegriffen haben, weil die Preise so schon niedrig waren. Das war echt deprimierend, das hat natürlich so ein bisschen so diese ganze Billig-Billig-Sache so ein bisschen klarer gemacht, die so herrscht hier.
Boah, das ist ja krass.
Ja.
Und wie hast du das dann begleitet? Hast du einfach darüber berichtet oder hast du dich irgendwie eingeschaltet und gesagt, so läuft das hier aber nicht, jetzt müssen wir mal die andere Seite beleuchten?
Ja, also die Sache war halt, dass ich letztlich diese ganzen Themen, die jetzt bei der Agraprofit eben jetzt so quasi, man kann es ja nicht satirisch nennen, aber so ein bisschen deutlicher gemacht wurden, die habe ich beim Blog eben seit Beginn. Also weil ich halt auch diese ganze Billigmasche auch mit Discounter und so schon seit Anfang an halt sehr kritisch begleite und deswegen war das eigentlich nur nochmal so ein Zeichen dafür, halt wie tief dieser Glaubenssatz halt Geiz ist geil schon gesickert ist und dass man dagegen schon was machen sollte.
Gut, dann kommen wir mal von Geiz ist geil weg zur Kurzfragerunde. Das heißt, ich werde dir jetzt hintereinander weg ganz viele kurze Fragen stellen, auf die du auch möglichst kurz antwortest, okay?
Okay.
Gut, der oder das Block?
Für mich ist es der Block.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Ich benutze Twitter, die anderen beiden Sachen finde ich ein bisschen überflüssig.
Windows, Linux oder OS 10?
Ich benutze OS 10.
Wie viel Facebook, Twitter, Google Plus Accounts hast du denn? Oder hast du überhaupt vielleicht denn nur einen Twitter-Account?
Also ich habe einen Twitter-Account, ich habe auch einen Facebook-Account. Ich weiß nicht genau warum, aber ich habe den. Ja, das sind die beiden. Google Plus habe ich nicht.
Hardcore oder Casual Gamer?
Casual.
Die NS-Sperre oder die Packet Inspection?
Ich finde beides grenzwertig.
Was denkst du denn, wenn du deine eigenen Einträge später nochmal liest?
Also witzigerweise habe ich das, weil ich jetzt gerade auch ein Buch über Konsumkritik schreibe, habe ich das nämlich mal getan und war teilweise überrascht, dass es auch gar nicht so schlecht ist. Manches ist auch so ein bisschen harsch formuliert, würde ich heute nicht mehr ganz so hart sagen, aber ist interessant.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Gar keine Leere.
Und was ist das nächste Blog oder Podcast oder was du sonst noch so in deinem Netzkästchen versteckt hast, was du uns empfehlen kannst für die nächste Woche?
Also ich würde den Musikblog Lie in the Sound empfehlen. Der ist also so für Indie-Musik und ja, aber Indie-Musik halt ohne Scheuklappen und ist auch durchaus kritisch eingestellt, hat also auch durchaus mal kritische Berichte und ist immer sehr interessant, sehr gut geschrieben und sehr unterhaltsam.
Und welche Frage habe ich dir vielleicht vergessen zu stellen?
Fällt mir jetzt gerade keine ein.
Dann habe ich scheinbar ein ganz gutes Interview geführt, das freut mich sehr. Gibt es vielleicht sonst noch einen zweiten Vorschlag für einen Blogger privat?
Ein zweiter wäre noch Die Brand. Das ist auch ein Blog, der letztlich thematisch dann so in meine Richtung geht, der halt sich mit Markenkritik und Reklamekritik und all solchen Sachen beschäftigt und der auch immer gute Einfälle hat.
Na, dann bin ich mal gespannt, ob wir nächste Woche nochmal ganz kritisch in den Konsum, mir gefällt ja dieses Wort tatsächlich sehr, sehr gut, in den Konsum ja. Schauen oder ob wir doch ein bisschen uns um die Musik kümmern. Ich danke dir auf jeden Fall sehr okay. Für dieses Interview.
Ja, danke.
Mach's gut.
Danke.
Ciao. Heißt dieser Song Nothing Really? Das ist so typischer Frauensatz, wie ich finde. Also kein Wunder, dass gerade die Sängerin dieses Duo, also diesen Song gewählt hat. Zusammen mit ihrem Partner Bruno macht sie schon seit ihren Teenager-Tagen mit ihm gemeinsam Musik. Bisher haben die beiden im Ruhrpott gelebt und jetzt ist Nadine nach Berlin gekommen und muss diesen Spagat zwischen Ruhr und Berlin irgendwie hinkriegen. Und das klappt aber scheinbar ganz gut. Und sie featuren zum Teil also auch Leute mal aus Ost und mal aus West. Und jetzt sind sie auf jeden Fall am kommenden Sonntag Sonntag, also morgen ab 18 Uhr bei Unsigned, der Show, für Bands ohne Plattenvertrag zu Gast und werden da so ein paar wunderbare Stücke von ihrem aktuellen Album zum Besten geben. Also ich empfehle euch, Christoph Schrag morgen mal anzuhören ab 18 Uhr hier auf Fritz mit Unsigned.
Thank you.
elektronische Musik und R&B hat ja lange, lange Zeit irgendwie nicht so richtig miteinander harmonieren wollen. Aber jetzt sind sie richtige Kumpels. Und das muss dann auch nicht so blöd klingen wie manchmal bei den Black Eyed Peas, sondern es kann auch ganz entspannt klingen, so wie bei Miss You von Misha, den Song, den ihr gerade eben gehört habt. Und damit entlasse ich euch in einen wunderbar entspannten Sonntag. Wir sehen uns auf jeden Fall im Netz und hören uns natürlich auch wieder im Radio in der nächsten Woche bei Trackback ab 18 Uhr auf Fritz. Ciao.
Ein Podcast von fritz.de.